Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Herzlich willkommen, Torben Jendling bei Heise Meets. Torben, willkommen.
Hallo, freut mich, da zu sein.
Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Erste Frage, du bist Principal Solutions Architect in der Global Security Specialist Group bei Elastic. Das heißt, was machst du den ganzen Tag als Principal Solutions Architect?
Ich habe vor Elastic über 15 Jahren bei verschiedenen nationalen CISOs gearbeitet. Jetzt bei Elastic. Ich unterstütze unsere Kunden mit ihren Security Projects und ja, der Hintergrund von meinen Wissens.
Spannender Titel auf der Visitenkarte, Principal Solutions Architect. Lass uns gleich ins Thema gehen, gleich in Medias Res. KI wird weithin als Faktor angesehen, der Angriffe und Angreifer ein mächtiges Werkzeug in die Hand gibt. Reaktionszeiten werden verkürzt. Was hat sich aus deiner Sicht tatsächlich an der Struktur von Cyberangriffen verändert? Was ist anders geworden?
Vor allem KI macht einfacher, für viele Leute, um Angriffe durchzuführen, oder? Es ist wahr, dass es hat da immer gegeben, so Angreifkits, die man kaufen muss, aber die sind auch Technologie und ziemlich kompliziert. Aber jetzt kann man mit KI alles ein bisschen vereinfachen. Und jetzt sehen wir vor allem eine riesige Steigerung in so Ransomware und Infostealers und so diesen schnellen Angriffen, wo man nicht so lange auf dem System bleibt, um etwas Gezieltes zu holen. Und man versucht so schnell wie möglich Geld zu gewinnen. Es hat einfach ermöglicht, jetzt eine andere Art von Angreifer unterwegs zu sein.
Gib uns mal ein Beispiel dazu. Wir lesen das alles häufig, aber wie merkt ihr das bei Elastic?
Also wir haben eine Global Threat Report, die wir einmal pro Jahr aussenden. Und diesen Report schaut die letzten Jahre. Es gibt mehrere Kunden, die teilen mit uns eine Telemetry, so anonymisierten Telemetry. Und mit dem können wir sehen, wie die Angreiferumgebung sich geändert haben. Und da sehen wir ganz klar, die APT-Angreifer, die geben immer noch, aber gibt es jetzt neue, alles auch solche Ransomware-Angreifer, Infostealer-Angreifer und auch Angreifer durch Phishing, wo man schon der Login von jemandem gestohlen hat und es kommt gleich hinein, weil er schon ein gültiges Login hat oder so Credentials, das er gestohlen hat. Die sind alle am Steigen und die Vermutung da ist, dass der große Einfluss da ist, der KI oder der KI kann bessere Phishing-E-Mails schreiben, der KI kann man helfen mit einem Angreifer-Kit, zum Beispiel ein Ransomware-Kit oder ein Infostealer-Kit, eine Kampagne durchzuführen. Und das einfach ermöglicht für viele Leute, die vorher zu kompliziert war, solche Angreifer dann durchzuführen.
Das heißt, das, was wir alle so regelmäßig merken, früher haben wir uns lustig gemacht über eine schlechte Grammatik, eine schlechte Rechtschreibung, überhaupt über ein schlechtes Deutsch in diesen Mails, die sind heute perfekt und wir schauen alle dreimal hin, ob sie wirklich echt sind und vom Absender kommen.
Nicht nur, dass es perfekt ist, es ist auch oft in der so Umgangssprache deines Firmes, oder? Zum Beispiel, man kann auf Elastics Website gehen, da haben wir eine Seite, die heißt Our Source Code und da beschreibt unsere Kultur, oder was für eine Kultur möchten wir haben zwischen den Mitarbeitern hier in Elastic. Ja? Man kann das dann den KI geben und da ist auch unser Board und unser richtiges Management aufgelistet, kann man das auch dann KI geben und dann kann er eine E-Mail schreiben, der nicht nur perfekt Deutsch hat, aber auch in der Art und Weise, wie Elastic über Sachen spricht.
Und wie lange braucht, also ihr macht das testweise, wie lange braucht es, bis du diese Mail hast? Dauert das eine Sekunde oder weniger?
Man muss schon ein paar Prompts machen, aber man hat das in unter einer Minute schon oder eine kurze E-Mail. So vielleicht muss man 2-3 Mal anpassen und noch ein anderes Prompt an den KI machen, aber diesen E-Mail ist einfach möglich. Und die LLMs, die wir nutzen, oder die KI-Tools wir nutzen, oder so, die vom Anthropic oder vom OpenAI, von Microsoft und so, oder, die haben ein bisschen Schutz eingebaut, oder zum Beispiel, wenn man fragt, schreibt mir eine Phishing-E-Mail, bla bla bla, mit so und so und das, dann sagt er, das ist etwas Böses, mache ich nicht. Aber wenn du schreibst, ich brauche eine Beispiel-Phishing-E-Mail zum Training, dass ich meine Leute Awareness erholen kann, dann geht ja, sehr gerne schreibe ich dir eine Phishing-E-Mail.
So das ist ganz schön tricky.
Ja, da diesen Schutz umzugehen, ist nicht so schwierig.
Jetzt haben wir über diese Mails gesprochen. Lass uns mal ein bisschen drüber sprechen. Die Zeitspanne zwischen der Offenlegung einer Sicherheitslücke, weil wir reden ja nicht nur über Mails, sondern generell über Sicherheitslücken und deren Ausnutzung. Die Zeit sinkt rapide. Diese Zeitspanne verkürzt sich immens. Was bedeutet das für Verteidiger, beispielsweise für euch, wenn dieser Puffer praktisch verschwindet? Du hast gesagt, bei einer Mail rund eine Minute roundabout. Was bedeutet das, wenn dieser Zeitpuffer praktisch weg ist?
Ja, da reden wir jetzt, wie das Ziel von den meisten Angreifer sich geändert haben, oder? So vorher vielleicht bleibt man wochenlang, monatelang, um Discoveries zu machen oder zu entdecken, was für andere System gibt es, was für andere Users gibt es. Aber mit dieser neuen Kategorie vom Angreifer, die jetzt mit LLMs unterwegs sind, oder die meisten, die machen zum Beispiel Ransomware. Das heißt, innerhalb ein paar Sekunden, oder, sind ein Riesenteil deiner Dateien schon verschlüsselt. Und ein paar Minuten später, es ist jetzt zu spät, alle Dateien sind verschlüsselt. Da gibt es keine Zeit, wo er da versteckt im Hintergrund liegt und schaut oder nichts macht. Und da hast du eine Möglichkeit, ihn zu datieren und loszuwerden. Die meisten solche Angreifer, die werden sofort aktiviert und bösartig. Vor allem mit den LLM. Detection ist auch schwierig, weil der LLM kann immer wieder der Angreifscode umschreiben, dass es anders aussieht. Also für viele Produkte, die nur an Signature basieren sind, oder, die würden keine Signature haben für diesen neuen Angreif, weil der LLM hat es umgeschrieben und jetzt ist die Signature anders. Da braucht man dann, wie bei Elastic, so Machine Learning Technology, die das erkennen kann ohne Signaturen und dann bei Alerting oder so LLMs, die man hilft dann, durch alle Signalen durchzugehen, um die böse Sachen zu finden.
Wenn aber diese Zeitspanne so kurz ist, du hast von mehreren Sekunden geredet, wie mache ich Sicherheit widerstandsfähig, also über die reine Erkennungsgeschwindigkeit hinaus? Was entscheidet darüber, ob eine Organisation, ein Unternehmen, eine Firma langfristig widerstandsfähig bleiben kann?
So, wenn wir reden vom Endpoint Security, dann brauchen wir eine Technologie, die nicht nur signaturbasiert ist, aber hat auch eigene Machine Learning eingebaut, die mustermäßig Sachen erkennen kann und damit umgehen. Und dann im SOC muss ich jetzt bereit sein, mehr Signalen zu empfangen, die ein Mensch überlasten würden. Und dafür brauche ich dann ein LLM, die sogenannten Level 1 Triage durchführen kann, um alle diesen Signalen, also das sogenannten Heu, den Nadel zu finden zu können. Also, weil die Menschen kein Team skaliert zu diesem Großen, wo es möglich ist. Die Signalen bei solchen Angreifen, also vor allem in den ersten Sekunden, sind so schwach und so versteckt hin zwischen alle anderen Signalen, das ist eine sehr schwierige Arbeit, das mit Geschwindigkeit dann durchzuführen.
Gib uns mal ein Beispiel. Wie finde ich diese Nadel im Heuhaufen, wie du gesagt hast? Wie finde ich
das? Also Elastic Security, da in den ersten Schritt natürlich ist, den Telemetry zu bekommen. Der nächste Schritt ist eine gute Deckung vom Detection Rules und wenn wir von solchen Sachen, wo die Signale nicht so klar sind und so schwach sind, oder? Das heißt, ich dann würde anfangen, Detection Rules zu haben, die einerseits sensitiv, aber die andere Seite von dieser Sensitivität ist, dass es auch sehr viele False Positives generiert. Ja? Und jetzt habe ich zu viele Alerts, damit umzugehen zu können. Und dann der nächste Schritt ist mit den LLM, durch diesen Alerts zu gehen und dann die True Positives zu erkennen, oder? Und erst dann bringen wir dann den Human in the Loop, die das dann untersuchen kann. Aber wenn wir vom Ransomware reden, oder? Bis wir zum SOC-Prozess ankommen, ist schon ein bisschen zu spät, oder? Da braucht man wirklich, dass es im Endpoint Security auf den Endpoint Unternehmen schon merkt und automatisch zugreift und der Angriff stoppt.
Das heißt, Zugbrücke richtig hoch mit Security.
Man braucht mehrere Schichten, oder? Man braucht auf den Endpoints etwas, die damit umgehen ist und schnell genug ist, aber dann im Hintergrund für die andere Art und Tackle, gibt es nicht nur Ransomware, gibt es auch Infostealers oder wie versuchen alle Dateien wegzuklauen und dann zu erpressen, oder? Ich würde alle deine Dateien auf dem öffentlichen Internet darstellen, wenn du mich kein Geld gibst. Also dann brauchst du im Hintergrund die SOC-Prozessen und der SOC-Mitarbeiter dann mit der neuen Technologie, gleich wie der Angreifer, ausrüsten, dass sie dann die richtigen Werkzeuge haben, gegen solche Attacks kämpfen zu können.
Was beobachtet ihr bei Elastic, wenn Ransomware-Kits überall verfügbar und überall erhältlich sind? Führt das auch zu einer mengenmäßigen Zunahme der Angreifer oder verändert es sich grundlegend, wie Angriffe strukturiert und ausgeführt werden? Was beobachtet ihr?
Ja, zuerst es endet der Struktur, oder? Wir haben vorher schon darüber ein bisschen geredet, dass was wir in Vergangenheit erkennen, wo man wird angegriffen, dann vielleicht liegt eine Trojan auf der Kiste, der Trojan liegt da im Hintergrund und ich nutze das aus, um mehr Informationen zu holen, bevor ich tatsächlich bösartig werde. Aber so mit Ransomware oder es ist egal, oder ich mache einfach mit einem Riesenschlauch versuche ich alles nass zu machen, oder?
Okay.
Und gewisse Sachen.
Die Gießkanne.
Wird einfach in Gießkanne, so puff, auf alles. Die Feinheit oder so, das gibt nicht. Oder ich gehe sofort, alle Systeme, wo ich hineinkomme, fange ich an sofort dann zu verschlüsseln.
Wo haben diese heutigen SOC-Betriebsmodelle noch die größten Schwierigkeiten, wenn es darum geht, Erkennung in sinnvolle Maßnahmen umzusetzen?
Einerseits, das ist diesen Katze- und Maus-Spiel. So, die haben jetzt neue Werkzeuge, wir brauchen neue Werkzeuge und aktuell zu bleiben. Und LLM ist und KI allgemein sind sicher so eine Technologie, die sehr viel dann endet auf beide Seiten. Noch dazu die Menge des Daten. Ich brauche jetzt mehr Signal, ich brauche jetzt mehr so Coverage und Überblick und jetzt brauche ich Technologie, die mir hilft, mit dem richtigen Kontext diesen Daten durchzugehen, oder? Ich soll verstehen, was für ein System ist das und gewisse Entscheidungen schon automatisch treffen, bevor ich jetzt meine Security Analyst mit dem beschäftige.
Kannst du uns das an einem Beispiel erklären? Wie funktioniert das in der Praxis?
Zum Beispiel, ich habe im Tag 1000 Alerts. Wenn ich da durchgehe und etwas bösartig finde, jetzt muss ich alle Alerts erkennen, die diesen Alerts zusammenhängt, oder? Weil ich weiß, wenn jemand angreift, es gibt nicht nur einen Alert, oder? Der hat diesen Schritt genommen, so der Einbruch, der nächste Schritt, um Privilege Eskalation, der nächste Schritt, um etwas auszuführen und so weiter. Oder gibt es eine ganze Kette vom Schritter und eine reife Security-Team vermutlich hat ein Alert oder mehr Alerts für jeden Schritt, oder? So jetzt muss ich als Analyst da durchgehen und alle Alerts erkennen, die miteinander zu einem selben Angriff gehören. Ja? Und dann muss ich das dann der Timeline bauen, oder? Was hat er gemacht? Wie hat er gemacht? Welche Systeme sind betroffen? Welche Schwachstellen habe ich? So viele Informationen muss ich jetzt sammeln. Ne? Das kann stundenmäßig oder tagenmäßig dauern. Ne? Und da habe ich vielleicht von diesen 1000 Alerts jetzt 20 Alerts bearbeitet, aber ich habe immer noch die anderen 980 Alerts, die da liegen. Ne? Und das ist das Problem für die meisten SOCs. Jetzt mit etwas wie Attack Discovery, oder das erste Level Triage wird durch den LLM gemacht, oder schaut die 1000 Alerts an und ihr sagt, okay, diese 20 Alerts gehört zu der Angreif, diesen anderen 20 Alerts gehört zu diesem zweiten Angreif und alle anderen Alerts sind nicht so wichtig. Ja? Vielleicht würde ich die brauchen für Threat Hunting, aber jetzt würde ich keine Instant mit dem anfangen oder keine Investigation. Und jetzt habe ich jetzt anstatt 1000 Alerts zwei Angriffe, wo alle Alerts zu diesen Angriffen gehören, schon gesammelt mit einem Bericht, was ist passiert, wann, was war der Ziel und alle anderen Informationen, die ich dann brauche, um einen Instant Process durchzuführen.
Aber wenn diese Angriffsgeschwindigkeit so rasant wächst, dann sind ja auch traditionelle Workflows bedroht und geraten unter Druck. Wo bricht die Sicherheit, wo brechen diese Workflows typischerweise zuerst zusammen? Bei den Menschen, bei den Prozessen, bei den Tools? Wo ist es zuerst?
Wie gesagt, oder wenn wir von der, meinem Beispiel jetzt, wo mit den 1000 da jemand untersucht, oder und er braucht ihn 2 Stunden.
980 sind offen.
Ja, 980 sind offen und die 20, die er angeschaut hatte, hat er 3 Stunden gebraucht für dem, oder? Und jetzt ist das bösartig zum 3 Stunden unterwegs in der Umgebung. Deswegen brauchen wir diese so schnelle Erkennung. Und nachher, oder? Ich muss dann auf das reagieren können und sehr viele von diesen Prozessen sind nach Schnitt, wie sagt man, ist immer dieselbe Prozess. Also zum Beispiel, der Laptop war vom IT neu gelegt oder alles neu installiert. Oder? Das kann ich auch dann automatisieren, oder? So viele Teams reden von SOA oder Security Orchestration and Response. Wenn das in den Tool eingebaut ist und man hat auch zum Beispiel AI-Agenten, die so entscheiden für mich treffen kann, oder? Dann kann ich sehr viel dann beschleunigen. So, es gibt zum Beispiel Elastic Workflows und Agent Builder. Agent Builder erlaubt man, ein Expert Agent zu bauen, die gewisse Entscheidungen für mich treffen kann oder eine gewisse Expertise beibringen kann. Ja? Und dann mit Workflows kann ich eine Prozess definieren, wo der Ergebnis immer klar ist, oder? Man muss merken, also mit AI, der Ergebnis wird immer nicht dasselbe sein, oder? Aber für gewisse Sachen brauche ich das immer, dass das Ergebnis eine Konstanz ist, dass der Workflow immer zum richtigen Result. Und wir können die jetzt zusammen finalisieren, wo ein Workflow ruft ein Agent, um einen Entscheid zu treffen und dann läuft weiter und umgekehrt. Ein Agent kann entscheiden, okay, ich nutze jetzt diesen Workflow als ein Tool, um etwas durchzuführen, oder? Und so mit diesen Zusammenarbeit, mit Workflows, mit Agents und Human in the Loop, kann man mit weniger Menschen viel mehr erreichen in einer schnelleren Zeitraum.
Und ihr seid bei Elastic noch einen Schritt weiter. Ihr habt diese MCP-Apps, MCP, und habt die Workflows quasi zum Standard erhoben, ist das richtig?
Ja, genau. So MCP ist so ein Protokoll für externe Tools. So ein Agent kann sogenannten Tools haben, das gibt den Agent die Möglichkeit, etwas tatsächlich zu tun. Oder wenn man denkt von einem Chat-Agent, der kann nichts selber machen, oder der kann dir nur sagen, was du machen sollst. Ja? Aber wenn ich ihm ein Tool gebe, dann kann er diesen Tool nutzen, um etwas selbstständig auszuführen. Ja? In Elastic hat man natürlich die Möglichkeit, eigene Tools zu definieren und das zur Verfügung zu stellen für den Agent. Aber das ist dann innerhalb dieser Umgebung. Und mit MCP kann man now eine breite Ökosystem von Agents und Tools anbinden, oder? So unser Agent kann MCP-Servers vom extern anbinden, dass wir externen Tools annutzen kann, aber auch umgekehrt, oder? Elastic bietet auch MCP-Servers an für unsere Funktionalität, dass andere AIs mit unseren Tools auch funktionieren kann. Das ist so diese neuen Welt, wo sehr viele Sachen ist jetzt eine Kombination von AI-Agents und automatischen Workflow und Menschen und die Zusammenarbeit zwischen diesen drei zu ermöglichen, gibt es Systeme wie oder Protokolle wie MCP.
Das heißt, ich kann mich als Analyst ein bisschen entspannen, ist das richtig?
Deine Zeit wird für wichtige Sachen gebraucht als vorher, oder? So jetzt kann ich mit meinen Analysten sicher sein, dass sie keine Zeit verschwende auf ein Alert, die nirgendwohin ankommt. Ja? Jetzt hat er konkrete, klare Attacks zu untersuchen, zu dokumentieren und der Incident Workflow. Das heißt, er wird jetzt effizienter und die Zeit wird besser gebraucht, aber der ist immer noch nötig. Ja? Da gibt es für Elastic vor allem Human in Loop ist ganz wichtig, oder? Wir können sehen in den Medien andere Beispiele, wo der Human nicht in der Loop war und der AI hat Entscheidungen getroffen, die für die Firma nicht so glücklich sind. Und da muss man dann erkennen, oder, wo diese neuen Werkzeuge mir hilft, wo ist seine Grenze, oder? Da sind Elastic vor allem, ich glaube, auf der Spitze, oder um in diesen neuen Welt für unsere Kunden möglich zu machen.
Also die Rolle des menschlichen Urteils bleibt, auch wenn KI immer stärker in die Ermittlung eingebunden wird. Der Mensch bleibt.
Genau, aber er kann mehr machen, weil er hat jetzt mehr Assistenten, oder so. Jetzt hat jeder Analyst eine Dutzende Assistenten, um gewisse Sachen für ihn auszuführen, aber er bleibt immer noch da im Zentrum.
Ich habe, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, ein bisschen nach Torben Jenling gegoogelt und habe einen Text gefunden aus dem Jahr 2024, das heißt exakt 24 Monate, 2 Jahre her, dann findet man einen Artikel von dir, Torben, da geht es um Austausch von Open-Source-Wissen als Strategie gegen immer häufigere internationale, immer mehr Angriffe. Ist das noch relevant? Oder sagst du, nein, wir haben in den letzten 2 Jahren solche Schritte unternommen, wie wir sie eben beschrieben haben, dass Open-Source vielleicht nicht mehr das Nonplusultra ist? Wie siehst du das heute?
Ich finde Open-Security immer noch wichtig und das ist immer noch der Strategie von Elastic. Man muss immer davon ausgehen, dass der Angreifer mehr über mein Business weiß als ich. Und jetzt, wie verteidige ich mich? Ja? Und wenn ich jetzt isoliert arbeite, kann ich nicht von dem Wissen von anderen profitieren, oder? Ein gutes Beispiel, Banking Trojans. Ich habe in meinem vergangenen Leben gearbeitet mit vielen Banken. Und obwohl sie sind miteinander konkurrent, für Security, sie machen doch Open Security miteinander Austausch. Weil wenn eine neue Trojan einen Angriff macht auf der Banking App von einem Bank, man kann sicher sein, in ein paar Wochen werde er denselben Angriff machen bei der nächsten Bank. Ja? Und wenn ich mit den Banks miteinander rede, dann ist für den Angreifer ganz einfacher. Der kann jeder nacheinander angreifen und keiner ist dafür bereit. Aber wenn man Open Security durchführt, oder, und diesen Austausch hat, oder, dann vielleicht bei der ersten ist ein bisschen erfolgreich, aber bei der nächsten und der dritte, oder, die sind schon bereit für diesen Angreifer. Bei Public Sector in Deutschland, wir sind sehr erfolgreich, weil für sie ist ganz wichtig, der Klarheit, wieso habe ich diesen Alert, oder? Da ist kein Blackbox da. Ich kann von meinem Alert zurückgehen und verstehen, wie sind alle Entscheidungen in der Technologie getroffen, dass ich zu diesem Alert komme, oder? So diesen Spur offengelegt zu haben und diese Transparenz zu haben, ist für unsere Public Sector Kunden ganz wichtig, oder? Die möchten wissen, was läuft auf jedem System, was macht das Ding auf einem System, wie hat er diese Entscheidung getroffen? Und nicht nur unser Open Source Teil, auch unser kommerziellen Code ist im GitHub offengelegt. Es ist so-called Open Code, nicht Open Source. Du darfst es nicht kopieren, du darfst es nicht nutzen für ein Business, aber du kannst dann kommerziellen Code bei uns auch anschauen.
Ich muss trotzdem nochmal nachhaken, weil wenn wir über Open Security sprechen, dann das Beispiel mit den Banken ist toll, die tauschen sich alle untereinander aus, ja, aber wenn wir über Open Security sprechen, dann verfügen ja auch Angreifer über das Wissen. Und deswegen die Frage, erhöht das nicht eventuell das Risiko?
Natürlich, man muss so der Vorteil und der Nachteil so überlegen, ne? Aber wenn wir über Angreifer reden, oder wie ich gesagt habe, man muss trotzdem vorausgehen, dass er weiß alles, was ich weiß. Und ich muss mich trotzdem sicher machen. Wenn man zum Beispiel von Kryptographie redet, die Code zu der Verschlüsselung, das ist für allen klar. Oder RSA zum Beispiel, der Code für HTTPS oder die neuen Codes, das kennt jeder Angreifer, oder? Aber trotzdem, die Verschlüsselung steht genug dagegen, weil der Geheimnis ist der Key und nicht der Code. Oder? Und das ist dasselbe mit Open Security. Okay. Die wissen, der Angreifer quasi die Prozesse und die Code, die eingesetzt wird, aber nicht die, wie es ist, wie es konfiguriert. Die haben nicht zum Beispiel der Login zu Elastic Security, dass sie dann das bei der Kunden ausnutzen kann. Aber der Kunde, der profitiert von den Open Security, weil er kriegt jetzt zum Beispiel vom Elastic 1900 Out-of-the-Box Detection Rules, die mit den ganzen Community von unserer Kundenschaft immer wieder verbessert sind, oder? So unsere Kunden melden, oder der Detection Rule hat diesen Problem, jetzt alle Kunden von diesem Detection Rule profitieren von das. Das ist ein Riesenvorteil, okay? Jetzt kennt der Angreifer, welche Detection Rules man hat, aber das trotzdem ist vielleicht reicht nicht, um das umzugehen zu können. Ne? Zum Beispiel ein Privilege-Eskalation, da gibt es nur gewissen Wege, wie man das machen kann. Und wenn das was macht, oder Detection Rule kommt. Und wir, kennst du Lock Shields? Lock Shields ist der Cyber Warfare, wie sagt man, Übung zwischen die NATO-Länder. Ja? Und wir sind da bei vielen Ländern dabei auf dem Blau-Team. Ja? Und wir sind keine. Die roten Teams, die haben es nicht so gern. Obwohl sie wissen, dass die Blue Teams Elastic hat, Elastic Security hat, die wissen die Detection Rules, die wissen, was auf den Endpoint läuft, schaffen sie trotzdem nicht hineinzukommen. Ja? Und die Blue Team da, die haben jetzt profitiert von diesen gemeinsamen Entwicklung von Security. Und das war immer, um deine Fragen zu antworten, immer so ein Nachteil von der Angreifer.
Das heißt, wir zeichnen diesen Podcast auf im Mai 2026. Wenn wir in 365 Tagen in einem Jahr reden, bleibst du dabei, Open Security ist tatsächlich die Antwort auf die Bedrohung, auf die Strategien der Angreifer.
Ja, ich finde Open Security ganz wichtig. Sonst sind wir als Verteidiger immer in eigene Silos und wir können nicht lernen, was bei anderen läuft und was funktioniert nicht. Ja? Und das ist immer so der Vorteil vom Angreifer.
Torben Jennling bei Heise Meets von Elastic. Herzlichen Dank. Eine abschließende Frage müssen wir noch klären. Wir haben schon den einen oder anderen Podcast aufgezeichnet und das eine oder andere Gespräch geführt. Du hast so einen wunderbaren Akzent, Torben. Sag uns zwei Sätze noch zu deiner Biografie. Ich höre immer so ein bisschen den Schweizer raus, aber das wissen nicht alle Hörer. Torben, ganz kurz.
Mein Vater ist Engländer, meine Mutter ist Deutschen, aber ich bin in Großbritannien aufgewachsen. Das heißt, ich bin englischsprachig aufgewachsen. Bin ich vor fast 20 Jahren in die Schweiz umgezogen, wo ich neu als Erwachsener Deutsch gelernt habe. Und jetzt, ich beschreibe meine Klang, meine Aussprache als Englisch Tourist kombiniert mit Schweizer Hochdeutsch.
Sehr schön. Torben Jennling bei Heise Meets. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken und auf bald.
Ja, vielen Dank für die Zeit.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.